Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen.
Herzlich willkommen zum BTC Echo Podcast. Heute eine Folge mit den OGs. Alex, das bin ich, und Philipp. Hallo Philipp.
Hallo Alex, danke für das OG.
Genau, wir haben heute eine unterhaltsame Folge vorbereitet, in der wir über unpopuläre Meinungen im Kryptospace sprechen wollen, wo wir ja verschiedene Thesen uns überlegt haben, die ja auf manche Ohren nicht auf fruchtbaren Boden stoßen, und die werden wir jetzt in dieser Folge durchgehen.
Genau. Es geht jetzt dabei auch nicht unbedingt darum, wir möchten jetzt nicht einfach irgendwie heilige Kühe schlachten und dich, lieber Zuhörer, dann am Ende enttäuscht zurücklassen. Ach ja, Alex und Philipp haben den Glauben an Krypto verloren. Um ehrlich zu sein, ich glaube, da spreche ich auch für uns beide. Es ist absolut nicht so, dass ich in irgendeiner Weise weniger überzeugt von Krypto heute bin als vor 2 Jahren oder so. Ja, also es ist sogar eher umgekehrt. Damit, dass bestimmte Phrasen, die immer wieder wiederholt wurden, in Frage gestellt wurden und man so seine eigene Position dazu definiert hat, ist meine Überzeugung, dass Kryptowährung, dass darin die Zukunft liegt, ist gestiegen. Beziehungsweise ich konnte dann sagen, okay, was für Dinge sind notwendig? Woran muss man arbeiten, damit das was wird? Ja, also in der Hinsicht, es geht eher darum, ja, eine nüchterne Position zu finden, die dann eben nicht nur Orange Coin Good ist, um es mal flapsig auszudrücken.
Genau, wir halten es da, wie der englische Philosoph John Stuart Mill, der ja auch gesagt hat, durch den freien Meinungsdiskurs kann sich immer nur die Wahrheit bewähren, weil wenn wir starke Argumente vorbringen und die sich dann bewahrheiten, dann sind wir einen Schritt näher an der Wahrheit. Oder wenn wir sie widerlegen können, dann sind wir auch einen Schritt näher an der Wahrheit und haben unsere Position, die wir halt vorher schon hatten, gestärkt. Deswegen, ich denke, das ist immer was Gutes, wenn man sich einfach hinsetzt und kritisch das hinterfragt, was man normalerweise vielleicht eher als Dogma empfindet.
Genau. Ich finde es gut, dass du da John Stuart Mill zitiert hast, weil auch dieses Zitat ist, finde ich, auch sozusagen schon so eins, was die Leute gern abnicken. Ja, 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 freier Meinungsaustausch, das führt zur Wahrheit. Und da könnte jetzt der zynische Herr dazu sagen, naja, also stimmt ja so nicht immer. Ja, also so Propaganda kann schon Dinge in eine Richtung drängen. Genauso Werbung, wenn freier Meinungsaustausch so toll ist, warum nutzen alle Leute Systeme, wodurch sie zu gläsernen Menschen werden, bla bla. Weil halt häufiger dann der Austausch eben nicht frei ist, weil bestimmte Fragen nicht mehr gestellt werden, weil vielleicht sozusagen in Anführungsstrichen sogar nicht mehr gestellt werden dürfen. Nicht unbedingt, weil die sofort verboten werden oder weil man medial sich ins Außen, man muss nicht immer im Extrem denken, sondern weil irgendwie sich dann eine Gesprächskultur entwickelt hat, dass man sagt, ja nee, das erklärt sich doch von selbst. So eine Frage, die stellt man ja nicht. Und so. Und so ein Denken sollte man auch immer für sich selbst aufgeben. Also auch sich selbst. Ich glaube, viele Menschen, auch ich, neigen häufiger zu so einer Art Selbstzensur, dass man sagt, nee, wieso denke ich überhaupt darüber nach? Nee, gerade deshalb sollte man dann darüber nachdenken. Gerade wenn man meint, wenn man sich fragt, warum denke ich überhaupt darüber nach? Weil das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man die Position, die man selbstverständlich glaubt, auf einmal wieder neu begründet hat.
Genau. Wenn mehrere Wege sozusagen nach Rom führen, dann ist man wahrscheinlich auf dem sicheren Pfad. Und ja, deswegen lass uns doch direkt einsteigen mit der ersten Frage, die du dir überlegt hast.
Genau, also vielleicht da als Hintergrund auch, ich hatte vor einiger Zeit ein sehr schönes Interview ja auch mit René Pickard geführt, und da hatten wir uns auch über Gott und die Welt sozusagen oder Satoshi und die Kryptowelt unterhalten. An der Stelle auch einen schönen Gruß an René. Da fand ich eine Sache ganz faszinierend, über die wir zwischendurch gesprochen hatten. Also nämlich, wir haben uns über Seed Phrases unterhalten. Und ich meine, wir kennen so eins der üblichen Credos im Kryptobereich ist ja, not your keys, not your coins. Und deshalb, haha, ich habe meine Hardware-Wallet, meine Ledger, da habe ich einen Seed generiert, den habe ich ja schön auf Papier geschrieben, in einem Tresor. Und der generiert mir alle meine Key Pairs. Aha, das ist natürlich interessant. Also wir haben also auf einem Blatt Papier, meinetwegen, wenn man diese Steel Wallets folgt, dann hat man es halt in Stahl, ist ja egal, hat man die Basis für jeden einzelnen Private Key, den man aktuell hat und der in Zukunft erzeugt wird. Wow. Also, ich meine, talking about trustlessness, nicht wahr? Also, das ist schon, ich möchte jetzt keine Paranoia damit schüren, sondern einfach da wieder, es geht mir auch nicht darum, jetzt Seeds generell zu verdammen oder so, sondern einfach, da muss einem klar sein, ein Seed, diese 24-Wort-Phrase, aus der bei hierarchisch deterministischen Wallets, wie es inzwischen bei Bitcoin ja mehr oder weniger schon fast der Standard ist, bietet in sich die Gefahr, die auch immer wieder so nebenbei, die wird dann immer abgenickt. Ja, wenn man den Zettel verliert, dann hat man ein großes Problem. Noch schlimmer ist es, wenn der Zettel einem geklaut wird. Ja, stellt euch das mal vor, wenn der Zettel einem geklaut wird, wie schlimm das ist. Ja? Ich meine, dann hat man wirklich, dann ist man ziemlich am Ende. Und in der Hinsicht stellt sich natürlich die Frage, ob es nicht sinnvoller ist, die Key Pairs wirklich voneinander separat zu schaffen. Ich für mich selber habe ich doch noch keine endgültige Antwort gefunden. Es ist bloß so für mich jetzt gerade so eine Sache, über die ich immer wieder meditiere.
Ja, also ich muss das natürlich auch, das muss man einfach zugestehen, wenn ich eine Seed Phrase habe, wo meine ganzen 100.000 Bitcoin liegen, ups, habe ich da jetzt verraten, wie viel Bitcoin ich habe. Also, das ist natürlich
Boarding Accident.
Genau. Das ist natürlich ein riesiges Risiko, ja, da, keine Ahnung, brennt das Haus ab und wenn man jetzt keinen Krypto-Stil hat, dann ist da auch auf einmal die Paper-Wallet dahin oder ne Schiffunglück oder jemand bricht ein und weiß genau, dass ich jetzt 100.000 Bitcoin zu Hause gelagert habe und weiß auch genau, wo die liegen und wenn das Blatt weg ist, ne, das ist so dieser typische Single Point of Failure, der ja auf ganz viele Aspekte bei Bitcoin immer wieder angewendet wird, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Blockchain als solches reden, dass wir da ganz viele Kopien haben, das ist ja auch, um den Single Point of Failure ja aus der Welt zu schaffen. Und das ist auch so eine Frage, die für mich jetzt immer interessanter wird, gerade weil man jetzt so über die Einstiegshürde hinweg ist. Ne, wir wissen ungefähr, was eine Bitcoin-Wallet ist, was ein Private Key ist. Und der nächste Schritt ist ja dann zu sagen, okay, ich habe nicht nur eine Seed Phrase, sondern ich habe eine drei oder zwei von drei Multi-Signature-Wallet und da habe ich dann mehrere Seed Phrases. Das heißt, selbst wenn dann mein Anwesen in, was weiß ich, Mexiko abbrennt und da eine Seed Phrase drin lag, dann habe ich immer noch zwei, mit denen ich auf das Vermögen zugreifen kann. Wobei natürlich, wenn man das dann mit so Multisignatursachen verkompliziert, dann geht man natürlich auch das Risiko ein, dass man selber irgendwie, ja, was weiß ich, nicht mehr drauf zugreifen kann. Ich habe vergessen, wo meine zweite Seed Phrase liegt. Und ja, das ist wirklich so eine schöne Gratwanderung, die man sich überlegen muss. Auch ja, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe nur eine Seed Phrase, aber ich schreibe die auf drei verschiedene Blätter, das ist natürlich dann auch so. Ja, was ist, wenn das eine Blatt dann gefunden wird und ich das nicht direkt merke und das nächste Mal, wenn ich meine Wallet anschaue, dann ist da gar nichts mehr drauf.
Ja, vollkommen richtig. Na, ich meine, und die sozusagen, natürlich, man könnte auch die Radikalposition noch nehmen. Ignorieren wir mal Seed Phrases. Ich meine, du könntest theoretisch auch einen Offline-Computer nutzen, der dir Private Keys per Zufall halt mit irgendeinem Zufallsalgorithmus generiert. Ja? Sowas ist schnell in Python oder in R geschrieben. Können wir uns beide mal als Fingerübung aufgeben, nicht wahr? Du in Python, ich in R oder so. Und theoretisch gesehen könnte man dann offline etwas haben, womit man einzelne voneinander unabhängige Private Keys generiert, die man dann eben zum Verwahren von Geld und zum Senden von Geld benutzt. Und klar, da könnte man jetzt einerseits sagen, das riesige Problem ist, wenn fangen wir mit dem Positiven an, da wäre jetzt echt die Sache, findet einer einen dieser Private Keys, wird er nie auf die anderen schließen können. Aber es bedeutet natürlich auch für einen selber die Herausforderung der Fragestellung, wie gehe ich jetzt mit diesen neuen Private Keys um? Wenn ich die einfach nur in einem Ringordner sammle, dann sind wir wieder bei dem Blatt Papier mit der Seed Phrase drauf. Ja, also dann habe ich nicht viel gewonnen. Also sprich, was sozusagen diese Infragestellung der Seed Phrase, um es mal so ein bisschen provokant zu formulieren, motivieren soll, ist ähnlich wie in unserer Folge über den Proof of Keys, dass man einfach mal sich selbst die Frage stellt, so ein bisschen diese Trustlessness, dieses Don't Trust Verify, da auch mal lebt und sich halt mal wirklich mit der Fragestellung genauer auseinandersetzt, was für Implikationen hat meine eigene, hat mein eigenes Private Key Management? Sei es jetzt eine Seed Phrase, sei es, dass man die einzeln generiert, etc. Ja, also sprich, das wäre jetzt meine Take-Home-Message für den Zuhörer. Ich weiß nicht, ob du da noch was dazu fügen willst.
Nee, dazu fügen nicht, nur anfügen, weil den nächsten Punkt, der ist ja eigentlich damit sehr eng verwandt. Und ja, zwar, wenn wir uns jetzt mit dem Thema Hardware-Wallets als Single Point of Failure beschäftigen.
Ja. Vollkommen richtig. Ja, das ist halt auch so eine Sache. Ich meine, um den Proof of Keys herum, so seit der ausgerufen wurde, gut, das waren jetzt nur zweimal, schlechte Statistik, Philipp, stimmt. Aber da hörte man dann immer wieder so Sachen, haha, die Coins auf der Börse lassen, wie dumm, trust, don't verify. Ich vertraue meiner Hardware-Wallet. Okay, ich hab's jetzt natürlich rhetorisch überspitzt, aber so, dass man sich halt auch gefragt hat, so, also du vertraust also einem Gerät, was du von Dritten gekauft hast, wo du wahrscheinlich nicht genau weißt, wie das intern funktioniert, was auf jeden Fall mit dem Internet in dem Moment, wenn du es anschließt oder in vielen Fällen, wenn du es anschließt, halt eine Interaktion mit dem Internet geschehen kann, was deine Seed Intus hat und daraus alle Private Keys generiert. Dem vertraust du also vollkommen. Kannst du machen, ja? Also, aber ist halt wieder auch die Sache, man sollte darüber wirklich nachdenken, ob man da, dass man nicht nur einfach zu leichtfertig vertraut, weil Ledger und Trezor, das sind ja zwei Firmen, die sind ja bewährt auf dem Markt, nicht wahr? Und deshalb kann man denen vertrauen. Um ehrlich zu sein, wie gesagt, wenn man wirklich so einen Spruch wie ich wollte jetzt gerade Trust, don't verify. Nebenbei, ich wollte mir mal davon ein T-Shirt machen, aber anders.
Trust, don't verify.
Ja, genau. Also wenn man einen Spruch wie don't trust, verify ernst nimmt, sollte man auch da sich eben damit mal ein bisschen befassen und wirklich nicht nur einfach der eigenen Hardware-Wallet vertrauen.
Aber Philipp, jetzt muss ich nochmal nachhaken, weil so wie ich das verstanden habe, ist doch eine Hardware-Wallet genau dafür da, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Transaktion von einem Trezor ausmachen will, dass die Transaktion auf der Hardware-Wallet selber signiert wird und die Seeds oder die Private Keys nie wirklich den Computer berühren. Das heißt, ich könnte auch ein vireninfiziertes, verseuchtes System benutzen, aber wenn ich dann halt eine Hardware-Wallet benutze, dann kommt der Angreifer da nicht an meine Seed ran.
Naja, das stimmt. Es gab ja, war das nicht beim vorletzten
Chaos Computer? Beim 35C3 meinst du?
Genau. Also das wurde ja dann auch behoben, beziehungsweise es wurden auch die Grenzen dieser Sicherheitslücke auch aufgezeigt und so. Also es wurde ja von den Entwicklern wurde, finde ich, das Thema ja, finde ich, gut behandelt, ja. Aber eben, das zeigt ja durchaus auf, dass es diese Unknown Unknowns gibt. Worauf ich nur hinweisen wollte, ist, du hast natürlich voll und ganz recht. Prinzipiell kann man Systeme mit Hardware-Wallets so anlegen, dass du zum Beispiel offline deine Transaktion signierst und erst später dir online gehst, sprich, wenn deine Hardware-Wallet schon längst wieder vom Computer abgestöpselt ist. Aber Hand aufs Herz, die meisten nutzen das nicht so, wenn sie ihr Ledger-Wallet zum Beispiel nutzen. Da hat man halt, ist man mit dem Internet verbunden, hat das Teil dran, signiert und fertig, so nach dem Motto. Ist ja, wie gesagt, wird höchstwahrscheinlich auch nichts passieren. Es geht mir nur darum, sozusagen da die Leute ein bisschen zu sensibilisieren, weil eben es gab schon Sicherheitslücken, die ausgenutzt werden konnten. Und deshalb sollte man da eben es nicht nur einfach leichtfertig sagen, ja, das läuft schon, so nach dem Motto, sondern da auch immer wieder am Ball bleiben, was tut sich da eigentlich gerade.
Ja, und da muss man vielleicht auch hervorheben, also bei Trezor weiß ich, die haben den Code Open Source. Ich weiß jetzt, ich glaube, Ledger hat das nicht, oder?
Das muss ich mal nachgucken. Ich glaube, ja, aber Ledger Open Source. Gucken wir doch mal. Ist Ledger Open Source? Also auf jeden Fall haben sie einen GitHub. Das ist doch schon mal gut. Ich meine, GitHub heißt jetzt noch nicht, dass alles die applications are open source, more and more parts of the operating system itself will be open sourced over time. We have chosen this architecture, das war vor einem Jahr, also da weiß ich jetzt nicht, wie hundertprozentig das jetzt der Fall ist, aber vor einem Jahr hat einer vom Ledger-Team sich dazu auf Reddit geäußert und hat dann auch auf einen Blogpost, aber der ist ja schon ewig her, der ist von 2016 hingewiesen, wo es um Secure Hardware und Open Source ging. Also es ist nicht hundertprozentig Open Source anscheinend, oder war es zumindest nicht. Da auch an dich, lieber Zuhörer, wir sind natürlich auch gerne bereit, verbessert zu werden. Also da könnt ihr euch auch gern an uns im Discord wenden und uns das sagen.
Ja, also was ich hier nochmal hervorheben will, ist einfach dieses grobe Prinzip, ne, das gilt generell bei allen Sachen, wie die Cybersicherheit und Privatsphäre und so weiter angehen. Die Systeme an sich können noch so toll sein, ja, Bitcoin, das Netzwerk an sich kann noch so sicher sein, wenn ich letztendlich einen Client benutze, Hardware benutze, ja, zum Beispiel mein Handy oder mein Computer, die selber nicht sicher sind, dann bringt mir diese ganze Sicherheit im Netzwerk auch nichts mehr, weil dann halt zum Beispiel der Angreifer, was er sich in Keylogger installiert hat und sehen kann, wenn ich meine Seed eingebe und so weiter und so fort. Also da muss man einfach, ne, immer aufpassen, dass man tatsächlich auch sichere Hardware benutzt, sowohl bei mobilen Sachen wie jetzt zum Beispiel Handys als auch bei Computern.
Genau, genau. Also dem kann ich auch nichts weiter anfügen, sozusagen. Also wie gesagt, trust, don't verify. Jetzt sage ich es wieder falsch. Ah, das ist das Schlimme. Seit ich über dieses T-Shirt nachgedacht habe, mache ich den Fehler häufiger. Don't trust, verify. Schrecklich.
Ja, dann kommen wir vielleicht zu einem tangierenden Punkt im Thema Private Keys, eine unpopular Opinion. Was ich ein super spannendes Thema prinzipiell finde, ist die Frage, wem gehören denn eigentlich die Private Keys?
Genau, da gab es vor einiger Zeit einen echt schönen Podcast mit Max Hillebrand, der auch darauf dann sehr rabiat geantwortet hat. Weil eigentlich, ich meine, was ist ein Private Key denn anderes als ein Private Key unterscheidet sich von der PIN für dein Konto. Muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ja. Der Private Key ist nicht nur einfach der Zugang, der dich befähigt, Gelder, die für dich verwaltet werden, zu nutzen, ja. Die für dich zentral verwaltet werden. Sondern der Private Key ist der Schlüssel, der dich befähigt, der diesen Schlüssel hat, befähigt, Transaktionen auf einer dezentralen Blockchain zu tätigen. So. Und der Private Key selbst ist nichts anderes als eine Zahlenreihe, um es mal so auszudrücken. Und in der Hinsicht, kann man wirklich eine Zahl besitzen? Ist mal ganz provokant gefragt.
Die 42 gehört mir.
Ja, genau. So, aber halt dasselbe lässt sich ja, was 42 betrifft, auf große Zahlen, die dann eben 256 lang sind und in Hexadezimalformat vorliegen oder so. Die besitzt man eigentlich nicht wirklich. Ja, und in der Hinsicht ist Bitcoin ein sehr interessantes System, weil man nutzt Private Keys. Ja. Also es gibt auch da wieder keine zentrale Entität. Es gibt keinen Notar, bei dem man einträgt. Also selbst wenn man die These akzeptieren würde, dass man Zahlen besitzen dürfe, ja, selbst wenn man das tun würde, daraus würden sich sowieso noch eine Menge an Implikationen ergeben, über die man dann auch noch diskutieren müsste. Aber Fakt ist, es gibt keine zentrale Entität im Bitcoin-Ökosystem, die sagt, Philipp Giese gehört die und die Zahl und kein anderer darf die nutzen. Und wenn jemand anderes die nutzt, dann wird dem rechtlich nachgegangen und was weiß ich, die Transaktion wird umgekehrt oder so.
Ja, das wäre überhaupt super geil, so ein zentrales Register zu haben, wo praktisch alle Private Keys verzeichnet sind und dann steht da noch so daneben, okay, das ist der Private Key von Philipp, den darf nur Philipp benutzen. Und die andere Sache ist natürlich, ne, wenn jemand jetzt durch Zufall auf den gleichen Private Key kommt wie irgendjemand anderes und da feststellt, ah, da liegt ja schon irgendwas drauf, ist das dann Diebstahl, wenn man diese Coins bewegt und sich zum Beispiel auf eine andere Wallet überweist, wo jetzt zum Beispiel noch nichts drauf liegt und man stark davon ausgeht, dass man den Private Key als ersten errechnet hat?
Ja, und gut, ich denke, da unterscheiden sich auch vielleicht auch so ein bisschen unsere, so die ideologischen Backgrounds von uns beiden. Wir hatten, glaube ich, darüber auch schon mal gesprochen. Ich finde, oder nee, das war nicht mit dir, ich glaube, das war mit jemandem anderen. nur weil etwas dich befähigt, etwas zu bewegen, stellt sich natürlich die Frage, ob es moralisch vertretbar ist, sozusagen. Also ich fand da gab es ja diesen ziemlich guten Vortrag von Ryan Castellucci auf der DEFCON, müsste ich nachgucken, welche das war, über Brain Wallets war das seiner Zeit. Und diese klassischen Brain Wallet, nur zur Information für den Zuhörer, unterscheidet sich streng genommen gar nicht so stark von dem, was wir vorher mit Seed hatten, ist bloß viel einfacher. Er wird nämlich aus einem, was weiß ich, irgendeinem kleinen Passwort, dem Mädchennamen deiner Mutter, sagen wir mal, kann man natürlich, aus solchen Zeichenketten kann man natürlich auch einen Private Key generieren. Ja? Und der Gedanke ist also dahinter, dass wenn wir sozusagen, der Gedanke dahinter war eigentlich ganz nett, dass man gesagt hat, naja, so ein Private Key selbst, den kann man sich kaum merken, deshalb schreibt man ihn wo auf, hat damit einen Single Point of Failure geschaffen. Machen wir doch etwas, was unsichtbar ist, was nur in deinem Kopf drin ist. Sprich, irgendeine, was du dir über einem Mnemonic merken kannst. Das Problem, was dann eben der Ryan Castellucci gemerkt hat, war, dass Brain Wallets waren hackable, weil die Anzahl an möglichen Private Keys, die man aus sinnvollen Worten generieren kann, die ist vergleichsweise überschaubar. Und er hatte dann tatsächlich auch ein Programm geschrieben, womit er Brain Wallets knacken konnte. Jetzt, er ist halt ein Whitehead-Hacker und deshalb hat er die jetzt nicht gelehrt und sich gedacht, schön Reibach gemacht, so nach dem Motto. Sondern was er gemacht hat, ist, dass er ein paar so sozusagen Pseudotransaktionen hin und zurück gemacht hat, um den Besitzer dieser Wallet, den er ja nicht kannte. Ich meine, auch wenn Bitcoin nicht Monero ist, haben wir es ja mit einem Pseudonym-System zu tun. Und man kann ja nicht in ein Forum schreiben, ja, wem gehörten eigentlich zufällig die Wallet sowieso? Ich muss mal mit dem sprechen oder so. Sprich, er wollte den dann irgendwie sozusagen diesen unbekannten Besitzer dann signalisieren, irgendwas ist mit deiner Wallet im Argen. Solltest du mal nachdenken, ob das die richtige Sicherheit ist. Fand ich ein sehr lobenswertes Vorgehen, muss ich gestehen.
Ja.
Und wie siehst du das? So.
Also ich finde das wirklich eine ganz interessante Frage, weil das halt so in die Richtung von intellektuellem Eigentum geht. Ne? Die Frage, können wir Ideen überhaupt besitzen? Das heißt jetzt nicht tangible Güter, ja nicht seltene Güter, weil eine Idee ist ja nicht selten. Ich kann ja jetzt hier von pinken Elefanten erzählen und ja, wie telepathisch sind jetzt in all euren Köpfen pinkende Elefanten und ihr habt mir nichts weggenommen. Und das heißt, diese Konzeption von Eigentum fällt mir schwer bei, ja, wie sagt man dazu, bei ideellen Sachen oder bei Wissen generell zu anzuwenden. Und deswegen wäre ich eigentlich der Meinung, dass ein Private Key einem nicht gehört. Das heißt, ich bin nicht der Besitzer von Bitcoin. Bitcoin können mir nicht gehören. Das Einzige, was ich kann, ist, dass ich einen Private Key habe, der eben private ist, wo ich der Einzige bin, der darüber Bescheid weiß. Und ja, das ist die Genialität auch bei Bitcoin, weil es so viele mögliche Private Keys gibt, der Einzige bin, der effektiv diese Bitcoin bewegen kann mit einer gültigen Signatur. Und ich finde das eben das Schöne, ja, zum Beispiel mein Laptop oder mein Blatt Papier, wo die Seed notiert ist, das kann tatsächlich mir gehören, weil das ein seltenes Gut ist. Ja, das Blatt Papier kann ich nicht so einfach multiplizieren wie die pinkenden Elefanten, die man sich einfach nur vorstellt. Und Ja, also wenn man das klauen würde, das wäre tatsächlicher Diebstahl. Wohingegen, wenn jetzt jemand durch Zufall auf den gleichen Private Key kommt und dann die Coin bewegt, dann fällt mir das schwer, das als Diebstahl zu bezeichnen, wie wenn jetzt jemand wirklich zu Hause einbricht und da die Elektronik entwendet.
Wobei, da würde ich entgegenhalten, die UTXOs sind ja tatsächlich was Endliches. Und deshalb ist für mich halt das dann schon sozusagen, ich stimme dir zu, das ist genau das, ich würde es so rumformulieren, dadurch, dass du eigentlich niemandem etwas vorwerfen kannst, wenn er durch Zufall zum Beispiel auf dein Private Key kommt, ist das eine Sache, die du auch in dein persönliches Sicherheitsmanagement da berücksichtigen solltest. Vielleicht Absolut. nicht unbedingt deine ganzen 100.000 BTC in einem Private Key haben, ja, so wäre schon mal hilfreich, ja. Vielleicht da irgendwie überlegen, dass man eben auch nicht alles über eine Seed Phrase macht und so, ja. Aber natürlich ist die würde ich schon sagen, dass dadurch, dass jetzt die UTXOs selbst oder die Bitcoins selbst ein limitiertes Gut sind, vielleicht sehe ich da etwas falsch, also und ein absolut limitiertes Gut sind, wäre das doch dann schon auch Diebstahl, oder?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil Bitcoin sind limitiert, aber die Private Keys, die ja letztendlich dafür benutzt werden, um die Bitcoin zu bewegen, sind ja einfach nur Informationen. Das heißt, und das wird ja total abgedreht irgendwie, weil wir können uns eine Wirtschaft vorstellen, in der Bitcoin als Geld benutzt wird und ein endliches Geld ist, aber auf der anderen Seite haben wir eben so dieses unendliche Reich der Ideen, wo die Private Keys eine Untergruppe davon sind. Deswegen, das ist wirklich so eine ganz spannende Frage. Da würde mich auch eure Meinung, also die Meinung der Zuhörer interessieren. Schreibt das doch einfach in den Discord, in dem Kanal Podcast rein, was ihr dazu meint. Und man kann ja sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ja? Also wenn ich jetzt hier eine Paper Wallet habe. Und die habe ich in meinem Haus auf dem Esszimmertisch liegen. Ich weiß, ganz schlechte Security, aber so ist es jetzt halt fürs Beispiel. Und jemand bricht in mein Haus ein und entwendet das Blatt Papier. Das Blatt Papier, ja, was kostet das? Vielleicht einen Cent, wenn es hochkommt. Hat dieser Dieb jetzt, was weiß ich, die 100.000 Bitcoin geklaut, die hinter diesem Blatt Papier sind? Oder hat er nur das eine, ja, das kleine Stück Blatt Papier entwendet, was er, wenn er das entschädigen müsste, ja gut, dann gebe ich dir 2 Cent zurück und lass 5 gerade sein. Ja, also das ist ja dann so die interessante Frage, wenn Wissen auf einem Blatt Papier zum Beispiel draufgeschrieben ist, wie ist das dann, ja? Was macht sich der Dieb da schuldig? Ist er dann wirklich jemand, der 100.000 Bitcoin geklaut hat oder jemand, der ein bloßes Blatt Papier geklaut hat?
Das ist eine interessante Fragestellung. Ich würde da halt sagen, gerade in dem Fall, bei dem würde ich sogar noch eindeutiger sagen, da macht er sich schon, also um das Beispiel noch etwas mehr illustrativ zu machen, wenn jetzt der Bitcoin Private Key noch darüber steht und der Dieb nimmt wissentlich das mit, dann macht er sich schuldig. Und wie gesagt, aber das Interessante für mich ist, was ist durch Zufallssachen? Ja? Also leider habe ich jetzt die Seite nicht gefunden. Und Leandro, der ja bei uns länger als Praktikant gearbeitet hat, an der Stelle auch schöne Grüße an Leandro, so eine schöne Seite geschickt, die war grandios. Die Seite hat er nämlich alle Private Keys, die jemals möglich sind, gelistet. Mhm. Ja? So, also auch dein. Nee, also was dahinter natürlich stand, war, dahinter stand ein Mechanismus, der diese Private Keys generiert hat. Das war dann stand da halt, die Seite sah dann aus wie das, was man dann, was weiß ich, bei irgendwelchen Tabellen oder so im Internet kennt, Seite 1 von, und manchmal steht dann, naja, von 100 oder von 1000 oder so, dann stand da Seite 1 von 10 hoch 77 oder so. Und klar, du konntest, theoretisch gesehen, könntest du die natürlich durchklicken und jeden einzelnen Private Key dort ausprobieren. Und da ist halt eben die Sache, jetzt sagen wir mal, irgendjemand hat so einen Rappel und macht es. Und dann stellt sich halt die Frage, ob das, ja, wie hart ist er belangbar und so. Ja? Also es ist insgesamt ein interessantes Thema und ich denke, darüber könnte man wirklich auch länger diskutieren. Ja? Also ich finde es super spannend. Eben ja. Gerade die Fragestellung. Und was eben diese Seite so gut zeigt, so als Kunstprojekt letztendlich, ist diese bittere Wahrheit, dass tatsächlich deine Private Keys nicht dir gehören. Weil kann man dem Seitenbetreiber einen Vorwurf machen, dass er theoretisch gesehen deinen Private Key auflistet? Nee, kann man natürlich nicht. Weil der iteriert einfach über alle Möglichkeiten, die es an Private Keys gibt. So, da wäre man wieder. Kann man, also das ist so ähnlich wie, es kann theoretisch möglich sein, dass die PIN für dein Konto, die PIN-Folge 1, 2, 3, 4 jetzt in Alex Fall.
Nee, nein. Das war vertraulich.
Genau. Aber irgendwo in der in den Kommastellen hinter Pi wird die wahrscheinlich vorkommen.
Ja.
Wie auch jede andere. Aber das heißt nicht, dass jemand irgendwie einen Anspruch darauf auf diese vier Stellen bei Pi hat und man darf erst, wenn der die Genehmigung erteilt, dürfen andere darauf zugreifen oder so. Das ist halt Pech.
Ja, also was diese Frage ganz schön beleuchtet, finde ich, auf der einen Seite ist die Wichtigkeit von Kryptographie, weil Kryptographie ist ja einfach nur die Kunst, sage ich jetzt mal, Informationen zu verschlüsseln, dass ich zum Beispiel nach der Caesar-Cipher, ja, was weiß ich, einen Liebesbrief schreiben kann und jemand, der halt das Blatt Papier in der Hand hält, kann das nicht direkt erkennen, außer wenn er jetzt, gut, die Caesar-Cipher ist jetzt nicht besonders sicher, aber zum Beispiel, ja, was weiß ich, die Pretty Good Privacy, das ist schon relativ sicher. Das kann man jetzt nicht so auf den ersten Blick entziffern. Und ich finde, da kommt eben das Schöne mit Kryptographie rein, dass wir auf der einen Seite sowas öffentlich zugängliches wie Informationen haben können, ja, wie jetzt Private Keys, und ich werde die Seite mit allen Private Keys auch raussuchen in den Shownotes Listen, da könnt ihr euch das mal anschauen. Und aber auf der anderen Seite ist diese Information halt doch nicht so öffentlich, weil man noch ein paar Schritte gehen muss, um tatsächlich das ja so an den Honig zu kommen, ja, das ist nicht direkt da ist der Deckel nicht gleich aufgeschraubt, sondern man muss da was weiß ich, ein paar Handstände machen. Und auf der anderen Seite finde ich, bringt uns das wieder so schön zum Punkt vom Anfang zurück mit der Multisignature, weil wenn ich nur eine Seed Phrase habe, ja, dann muss der Angreifer nur einen Schlüssel errechnen und oder erraten, genau. Und er ist direkt am Honig dran. Wohingegen, wenn ich jetzt schon nur eine 2 von 2 Multisignature habe, dann ja, ein Schlüssel, da hat man noch nichts gewonnen. Da muss man das Ganze nochmal von vorne angehen, ja, diesen ganzen Aufwand. Und ja, das hört sich jetzt so einfach an. Ja, was sind schon 10 hoch 77? Und das ist doch überhaupt nicht so viel. Doch, Leute, das ist sehr, sehr viel. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man da aus Zufall irgendwie einen Private Key findet, wo, was weiß ich, irgendwie ein bisschen was drauf liegt, da sollte man dann eher Lotto spielen. Da ist man dann besser dran.
Wobei, fairerweise, Lotto ist teurer.
Also genau.
Würde ich nur an der Stelle kurz sagen. Nein, also natürlich, also erstens wollen wir niemanden aufrufen, danach zu suchen, nicht wahr? Also wir achtet die UTX, respektiert die UTXOs von anderen Leuten, nicht wahr? Also wir wollen niemanden zu sowas anstiften. Aber ich habe es jetzt deshalb so ein bisschen provokant gesagt, weil natürlich, also mir ging es mal so, dass ich so ein bisschen augenzwinkernd darüber nachgedacht habe. So, ja, also Lotto kostet halt, ja, stimmt, die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, aber Lottoschein, wie teuer ist ein Lottoschein? Ich weiß es gerade gar nicht.
1,50 oder so? Ich habe noch nie Lotto gespielt.
Ja, deshalb hast du auch noch nie im Lotto gewonnen.
Oh, ja. Das ist auch so eine unbequeme Wahrheit.
Auch so, genau. Und, genau. Jedenfalls, da könnte man natürlich sozusagen sich da, also in der Milchmädchenrechnung sagen, naja, in deren Sicht ist es doch viel billiger, wenn auch nicht gerade moralisch vertretbar vielleicht für manche Leute oder so, dass ich ja halt mich da auf Private Key Suche begebe. Das Problem ist, die Leute verkennen dabei, wie du jetzt schon gesagt hast, diese riesige Menge. Ich meine, 10 hoch 77. Ich meine, bei was sind die Lottochancen? Lassen wir sie 1 zu einer Billion sein. Und das wäre schon sehr gering. Ich glaube, das ist 1 zu irgendwas Million. Und sprich, wir haben bei Lotto eine Chance von 1 zu 10 hoch 6, bis, wenn wir jetzt sehr, sehr konservativ, sehr, sehr brav schätzen, 1 zu 10 hoch 12 versus 1 zu 10 hoch 77, um einen zu finden. Ja? Und selbst, also Das muss man sich mal vorstellen. Selbst wenn wir überlegen würden, dass jeder einzelne Satoshi, der gemeint wurde, in einer einzigen dieser Adressen liegt. In einer einzigen, ja? Sprich, du nur ein Satoshi gewinnen würdest, würdest du immer noch eine immens große Zahl haben. Irgendwas im hohen 10 hoch 70er Bereich, ja? Und also sprich, du würdest zwar keine 1,50 Euro für deinen Lottoschein ausgeben müssen, aber du müsstest wahrscheinlich zum einen erstens dein Leben dafür opfern, um einen Satoshi zu finden. Die Stromrechnung für deinen Computer, die würden auch hochgehen und so. Also sprich, selbst wenn wir alles Moralische beiseite stellen, es lohnt sich überhaupt nicht. Ja? Das ist nur so als Rechnung und auch so als Zeichen dafür, nur weil wir hier so ein paar unpopular opinions ansprechen, heißt es nicht, dass wir nicht von dem Prinzip Bitcoin oder Kryptowährung überzeugt sind.
Ja, vor allem, mir ist gerade noch eingefallen, sind ja viel mehr Möglichkeiten für Private Keys. Die 10 hoch 77 hat sich ja auf die Anzahl der Seiten bezogen und auf einer Seite ist natürlich mehr als nur ein Key gelistet.
Genau, also ich glaube, vielleicht sind sogar 10 hoch 77 die Anzahl der Keys und ich verdrehe da was mit den Zahlen, aber ich glaube, da wäre sogar so die Sache, ich meine, dann lass es 10 hoch 79 Keys sein. So, das macht den Kohl auch nicht mehr fett. So, selbst wenn es nur 10 hoch 74, selbst wenn es nur 10 hoch 60 Keys sind, ja. Das ist, ich hatte mal vor Jahren das hochgerechnet, wenn man mit dem damals besten Computer der Welt, mit dem Tianhe, glaube ich, war das, wenn man da so eine Brute-Force-Attack hätte machen wollen. Selbst dann hätte man mehrere Dauern des Universums gebraucht. Also, lächerlich. Egal. Wir können ja mal zu einer weiteren unpopular Opinion gehen.
Ja.
Und ich denke, eine Sache, ich meine, eins der Verkaufsargumente für Bitcoin und Kryptowährung ist die Finalität. Ja, also eine Transaktion, die man losgeschickt hat, da gibt's keine zentrale Entität, die diese umkehren kann. Genau. Stimmt es denn eigentlich?
Also das ist ja immer so einer der Punkte, den zum Beispiel Andreas Antonopoulos nach vorne trägt als großes Plus für Bitcoin und Co., weil ja diese finanzielle Finalität eben im traditionellen Finanzsystem eher unwahrscheinlich bis gar unmöglich ist, eben weil man immer jemanden hat, der da eigentlich am längeren Hebel sitzt und dann sagen kann, nee, hier, was weiß ich, ganz schlimm Terrorfinanzierung, das nehmen wir dann wieder zurück, so nach dem Motto. Wohingegen bei Bitcoin wir den Proof of Work als Finalität haben und das ist, wenn man es mal ganz genau nimmt, ja, wenn wir ganz genau in den Korinthen lesen, dann ist es nicht 100% final, ja. Also das ist nicht bombensicher, sondern es ist eher so, es nähert sich asymptotisch an. Ähnlich so wie wie der Hard Supply Cap bei Bitcoin. Das wird auch nie ganz genau 21 Millionen Bitcoin erreichen. Aber weil es eben so ganz, ganz, ganz knapp davor ist, sagen wir, als Heuristik einfach, ja, das sind 21 Millionen Bitcoin.
Genau. Ja, die Sache ist halt, also da muss man ja auch Satoshi Nakamoto zugutehalten, im Gegensatz zu allen Leuten, einschließlich mir, die jetzt so Vorträge über Bitcoin halten und eben dann, ja, Finalität, haha, sagen. Satoshi Nakamoto war im White Paper viel eindeutiger und demütiger. Der spricht eben gerade davon, eben, dass diese Wahrscheinlichkeit einer Umformung, einer Chain Reorganization, dass die sinkt mit je tiefer der Block, in dem die eigene Transaktion dann drin ist, in der Blockchain ist. Ja? Das ist eine ganz andere Aussage auf einmal. Das ist eine ganz andere Nuance, die man damit hat. Und er rechnet dann auch vor, und die Rechnungen sind auch gut nachvollziehbar, wie gering die Wahrscheinlichkeit dann ist, wenn 6 Blöcke gemeint wurden. Deshalb gibt es häufiger diese Faustregel, 6 Blöcke abwarten. Man darf dabei nämlich auch eine Sache nicht vergessen. Wenn man über Chain Reorganization spricht, häufiger denken dann die Leute sofort an Sachen wie 51% Attacke und sagen dann, haha, sowas kommt doch bei Bitcoin nicht vor, weil Bitcoin hat eine riesige Hashrate. Erstens, natürlich muss man leider Gottes immer sagen, es kommt, alles ist so lange unmöglich, bis es passiert. Aber vor allem eine Chain Reorganization kann im gesunden Ökosystem vorkommen. Da muss keine boshafte 51%-Attacke geschehen sein. Weil das ist nämlich auch so eine Sache. Gehört vielleicht auch ein bisschen zu dieser Kalenderspruch-Wahrheit, ja, Bitcoin ist final dazu. Die Blockchain, die überall gespeichert ist, da bin ich jetzt mal ganz provokant, auch die ist ein Konsens. Was ich damit meine, ist, wir wissen, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass zum Beispiel zwei Blöcke gleichzeitig gemeint werden, ja, die beide akzeptiert sind. Und dann beginnt auf einmal sozusagen so ein Wettbewerb. Wir hatten, glaube ich, auch darüber mal in der Folge über Proof of Work gesprochen, dass irgendwann der nicht einfach die längste, sondern sozusagen, dann spricht man ja gern von der schwersten Kette gewinnt. Ja. Und wenn sowas geschieht, dann kommt es zu einer Chain Reorganization. Ohne eine böse 51%-Attacke, ohne Double Spending. Es gehört einfach dann dazu. Ja. Und es muss einem halt klar sein, genau deshalb gibt es eben auch, da merkt man dann auch wieder das Faustregeln, dass es dafür gute Begründung manchmal gibt. Daher kommen dann eben solche Aussprüche wie, ja, 6 Blöcke abwarten, bei großen Zahlen vielleicht sogar fürs eigene Risikomanagement ein bisschen mehr, gerade bei Blockchains, die eine deutlich geringere Hash-Rate haben, die deutlich häufiger Blöcke meinen, die also sprich eine deutlich kürzere Blockzeit haben, da vielleicht auch mehr als 6 Blöcke abwarten und so. Daher kommt es, dass eigentlich dieser Konsens, dass das die Blockchain ist und die Transaktionen sind final, das ist eben auch nur so lang gültig, bis es nicht gültig ist.
Ja, genau. Also wir haben es ja jetzt hier mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Und auch wenn die Wahrscheinlichkeit gegen Null geht, gerade je mehr wir uns weiter fortbewegen in der Blockchain, also ne, ich warte 6 Blöcke ab, das heißt, meine Transaktion ist in, wie sage ich das jetzt, Block T-6 drin, dann ist das natürlich schon unwahrscheinlicher, dass da jetzt, was weiß ich, also die Wahrscheinlichkeit, dass 6-mal gleichzeitig Blöcke gefunden werden und dann so, sag ich jetzt mal, ein natürlicher Chain-Reorg passiert, die sind schon sehr, sehr, sehr gering. Aber natürlich, je weiter ich mich entferne, ja, ich warte 12 Blöcke ab, ich warte 100 Blöcke ab, dann wird das natürlich irgendwann so unwahrscheinlich, dass man einfach aus Einfachheit sagen kann, ja gut, diese Transaktion wird nicht mehr umgekehrt. Ja, also die ist de facto final.
Oder? Genau. Das ist ja auch so arbeiten Kryptobörsen. Also das fand ich ganz interessant. Jetzt vor einiger Zeit gab es doch eine 51%-Attacke mit Double Spend bei Bitcoin Gold. Mhm. Und da fand ich es ganz interessant, darüber zu lesen, als dann die Complete Disclosure zu diesem Hack kam und so, hieß es, dass, also war es jetzt nicht nur einfach ein Tröten seitens Binance, Funds Asafu oder so, sondern es hieß dann, naja, wahrscheinlich werden an den Börsen die Leute herzlich wenig Geld verloren haben, weil eigentlich das Risikomanagement der Börsen sowas abfangen müsste. Was die damit gemeint haben, ist halt eben, dass Börsen jetzt gerade bei solchen kleinen Kryptowährungen wie Bitcoin Gold oder so, da anscheinend deutlich länger warten, bis sie eine Transaktion für final erklären. Ja, das war auch bei Wertcoin war es auch so. Ich kann mich noch erinnern, man kriegt dann erstmal so einen Schock, wenn man sowas liest, wie ich weiß gar nicht, wie viele Blöcke da durch einen Double Spend dann oder durch eine Chain Reorg dann ungeschehen gemacht wurden. Waren das 400? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr. Aber da ist halt auch wieder die Sache, wenn man sich die Blockzeit dann dazu überlegt hatte, dann merkte man, naja, das war jetzt, wenn man es auf Bitcoin überträgt, ging es um die Historie von ein paar Stunden. Ja, also das eben das ist dann auch so eine Sache, eben ich denke, solche Gedanken über die Finalität einer Blockchain und was es heißt, dass eine Blockchain dezentral gespeichert ist und so, das kann, also mir hat es geholfen, eben gerade was solche Fragestellungen betrifft, etwas sensibler zu werden. Was heißt das dann für die Blockzeit, also wie final ist, bei was für einer Blockzeit kann ich eine Transaktion annehmen und bei was für einer Hashrate sozusagen, dass man einfach wirklich merkt, dass da verschiedene Dinge ineinander greifen. Kann ich jedem empfehlen, also, und zu solchen Gedanken kann Gedanken zu machen, weil spätestens, wenn wir irgendwohin eine Transaktion tätigen oder von jemandem eine Transaktion erwarten, sprich zum Beispiel Bitcoin anlegen, weil ja, wir hodeln und so weiter, nicht wahr? Dann sind solche Gedankengänge für uns auch wichtig.
Ja. Hast du noch einen Punkt zu der finanziellen Finalität oder sollen wir zur nächsten unpopulären Meinung gehen?
An sich können wir zur nächsten gehen. Ich wollte, weil ich hatte mir zwar noch Mempool aufgeschrieben, aber das würde jetzt zu weit gehen.
Okay, dann fange ich jetzt an mit der nächsten unpopulären Meinung. Und zwar behaupte ich jetzt einfach mal, Bitcoin ist kein anonymes Geld im Internet, wie wir eigentlich ja anfangs versprochen bekommen haben, sondern es ist ja genau das Gegenteil. Das heißt, wir haben eine transparente Blockchain, wo für alle Ewigkeiten festgehalten wird, wer wem wie viel Bitcoin wann geschickt hat. Und das ist ja... Ja, genau das Gegenteil von anonymem Geld im Internet. Das ist ja transparentes Geld im Internet. Und die unpopuläre Meinung ist jetzt eigentlich, Bitcoin wird nie privat werden. Das heißt, Bitcoin wird nie anonymes Geld im Internet werden. Und selbst Technologien wie Lightning Network, ja, oder Taproot, Dandelion, Schnorr-Signaturen werden nicht dazu führen, dass Bitcoin tatsächlich privat wird. Was meinst du dazu, Phil?
Erstens, für den Zuhörer, der vielleicht jetzt uns neu hört, Alex ist ein Monero-Shill. Ja, also das muss man natürlich so einordnen. Ja, es ist wie mit Trace Mayer. Nein, Quatsch. Also falls ihr mitbekommen habt, Mimble Wimble Coin und Trace Mayer, das war ja jetzt ein großes Drama. Alex ist natürlich nicht so.
Ich habe es nicht mitbekommen. Kannst du es kurz für mich umreißen?
Ja, jetzt bei der Unconfiscatable Conference, was ja eine wichtige Bitcoin-Konferenz war, da hatte Trace Mayer Coinjoins bei einer Podiumsdiskussion ziemlich verrissen, was ja durchaus erstmal legitim ist, darüber kann man ja debattieren. Was dann halt bloß so ein bisschen komisch war, war, dass er dann ein Mimblewimble-Coin vor diversen Leuten angepriesen haben soll.
Und Grin oder
nicht Grin? Nein, eben. Deshalb nicht Grin, nicht Beam, sondern den Mimblewimble Coin. Der im Augenblick, gestern habe ich auf CoinGecko geguckt, da war auf Platz 5000 irgendwo. Also es könnte man auch als Shitcoin bezeichnen. Und das hat ihn so ein bisschen unglaubwürdig gemacht. Der ist im Augenblick wird er gerade als der Judas der Bitcoin-Maximalisten-Szene so ein bisschen gefeiert. Alex ist natürlich nicht so, ja, weil unter anderem deshalb auch, weil Monero ist ein wirklich mehr als solides Projekt. Es ist auch, wo ich dir voll und ganz zustimme, ist all die neuen Technologien, über die man bei Bitcoin in Sachen Privatsphäre spricht, die sind natürlich obendrauf, ja. Und ich persönlich finde die alle sehr interessant, und du denke ich auch, aber natürlich der Unterschied zu Monero ist, bei Monero ist die Anonymität nicht obendrauf, die ist wesenhaft im Protokoll drin. Sie ist nicht Opt-in, ja, sondern du musst anonym im System sein, ja. Du kannst zwar View-Keys rausgeben, das ist sozusagen das Einzige, was du machen kannst, aber du kannst nicht anders als in der auch in vielen auf Anonymität setzenden Kryptowährungen, ist es keine Opt-in-Alternative. Ja? Und das ist natürlich, das hat viele Implikationen. Ja? Und da stimme ich dir, zu dem genau das Gegenteil sage ich dann zwar auch noch so einen, meinen persönlichen Counterpoint, aber erstmal, wo ich dir zustimme. Das ist genau jetzt ein riesiges Problem. Man merkt es ja auch, im Augenblick wird ja darüber diskutiert, wie man Bitcoin anonymer gestalten kann. Und da merkt man auf einmal, dass einige Kreise das gar nicht wollen. Ja? Also so bankennahe Kreise haben daran häufiger gar kein Interesse, weil dann stellen sich auch Fragen, was heißt das für die Regulierung? Du kannst wahrscheinlich davon auch mehr erzählen, wie die regulatorische Situation um Monero in verschiedenen Ländern ist. Ja? Das gefällt vielen Leuten gar nicht. Ja? Und Ich glaube, Terdimester hat schon vor über einem Jahr, was Terdimester? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, hat schon vor über einem Jahr gesagt, dass er glaubt, dass der nächste große Community-Split im Bitcoin-Ökosystem sich um die Frage der Anonymität drehen wird. Und ein wenig was davon merkt man jetzt schon. Und ich denke, selbst wenn man da gewinnen wird, wird das große Problem sein, dass die Privacy bleibt Opt-in. Und dementsprechend werden es sehr wenige Leute machen. Ja, also insoweit stimme ich dir auf jeden Fall zu.
Ja, und also das ist wirklich der fundamentale Unterschied mit dem Opt-in, dass ich zusätzliche Schritte unternehmen muss, um eben Privatsphäre in Bitcoin zu gewinnen. Ich sage nicht, dass das vollständig unmöglich ist, wenn man zum Beispiel Wasabi Wallet benutzt und andere Technologien wie das Lightning-Netzwerk richtig. Aber ich glaube eben, dass die Otto-Normalverbraucher das meistens nicht machen werden. Und da kommen wir auch zu einem verwandten Punkt, und der hat mit dem auch mit den UTXOs zu tun. Bei Bitcoin muss ich mich, ist jetzt mein Postulat, genauer auskennen, weil ich muss zum Beispiel wissen, was ein UTXO ist. Ja, es reicht nicht einfach, was weiß ich, meine Bread Wallet auf dem Handy zu haben und die zeigt mir an, ja, du hast, was weiß ich, 100.000 Bitcoin, sondern ich muss auch nachvollziehen können, was für Outputs sind da miteinander in einer Wallet drin. Weil wenn ich jetzt eine 100.000 Bitcoin Transaktion mache, das heißt alle Outputs aus meiner Wallet ausgebe und das sind, was weiß ich, 1.000 verschiedene Outputs, dann wird jeder Observer auf der Blockchain feststellen können, hier steckt ein und dieselbe Person hinter all diesen Outputs. Was dann natürlich zu Schlüssen auf die Identität ziehen lässt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen einzigen Output habe ich bei einer Börse wie Coinbase gekauft, wo ich ein KYC-Verfahren durchlaufen habe. Das heißt, um hier die Privatsphäre in Bitcoin zu wahren, muss ich mich ganz genau mit den Outputs beschäftigen. Und ich glaube halt, die meisten Leute, ja, wenn ich so an den Otto-Normalverbraucher und die lang ersehnte Mainstream-Adoption denke, die werden froh genug sein, wenn sie das mit der Seed Phrase verstanden haben und ihre Wallet-Applikation haben und dieses ganze Output-Management, das machen sie entweder unabsichtlich falsch oder sie interessieren sich einfach nicht dafür, was dann natürlich diesen ganzen, ja, diese transparente Geldhistorie mit sich bringt, was halt durchaus auch problematisch sein kann, wenn man jetzt an autoritäre Regime wie Nordkorea denkt, ja, dann ist man da halt ruckzuck im Gefängnis oder Schlimmeres sogar noch.
Ja, oder man kann ja sogar dabei über die ganz normalen Alltagssachen denken. Ja, also ich meine, hier in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Georgien ist natürlich, aber da gibt es ja so, in fast jedem Arbeitsvertrag liest man, über Gehaltsvereinbarung ist stillschweigend zu wahren. Ja, so Gehaltsvereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gelten als privat. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist ein anderes Thema. So oder so, daraus ergibt sich eigentlich, selbst wenn man richtig spießig, so richtig deutscher Mittelstand denkt, gibt es eigentlich eine harte Anforderung für ein Währungssystem. Ja? Weil ich möchte vielleicht nicht, dass Herr Meier, der genau dieselben Qualifikationen hat wie ich, weiß, dass ich etwas mehr als er verdiene. Ja? So. Ja. Ich denke, das Problem ist, und du hast es ganz gut umrissen, für eine hohe Anonymität musst du viele Klimmzüge auf dich nehmen. Ich hatte zwar sozusagen der Counterpoint, zu dem ich kommen wollte, vielleicht sage ich dir noch kurz. Ja. Ich finde, ich würde nicht absolut sagen, Bitcoin ist genau das Gegenteil von anonymes Geld im Internet. Das wird zwar auch gern von Chainalysis und Konsorten so verkauft, dass man dann eindeutig Transaktionen nachvollziehen kann. Nein, auch da gibt es Heuristiken. Ja, also klar, wenn es jetzt wirklich alles nur 1:1 Transaktionen sind, ein Input, ein Output, ein Internet, ja, natürlich kann man, also ist ja ganz klar, ja, und immer genau dieselbe Menge, also dann kannst du wirklich das wunderbar nachvollziehen. Aber je mehr Batch Transactions vorkommen und so, desto mehr muss man auf einmal mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und da Ich habe da auch einen Link dazu gepostet von 6102 Bitcoin, einem Pseudonym Bitcoin Researcher, der recht interessant ist, und der halt so da auch ein bisschen die unterschiedlichen Vorgehensweisen der On-Chain-Analysten wie eben Chainalysis so ein bisschen auseinander nimmt, jetzt nicht komplett verreißt, darum geht es ja dabei auch nicht, weil natürlich auf der Basis von Wahrscheinlichkeiten kann man immer wieder viel aussagen, ja, und deshalb habe ich auch nicht damit angefangen, dir, Alex, zu widersprechen, weil das grundsätzliche Problem, da stimme ich dir voll und ganz zu, nur auch jetzt für den Zuhörer, dass der jetzt kein Herzkasper bekommt und sich denkt, oh mein Gott, das bedeutet, jeder weiß über mich Bescheid. Nein, da gibt es Wahrscheinlichkeiten. Und die andere Sache ist ja auch, ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwie auf deinem Facebook-Profil unter globale Einstellung deine Public-Adresse hast, dann ist es natürlich, und darauf hast du all dein Geld, ja, dann, ne, dann ist das nun mal sehr transparent. Ja. Ähnlich jetzt zum Beispiel im Ethereum-Netzwerk, da gibt es ja im Augenblick den großen Trend des Ethereum-Name-Services, wo dann sehr viele diese .eth-Adressen haben. Nette Idee, aber da hat auch mal Ryan Sean Adams von Bankless hat auch mal darauf hingewiesen, macht mal ein sinnvolles Key-Management, Leute. Ja, also ihr könnt nicht einfach irgendwie die Adresse, wo ihr alle eure Funds drin habt und wo ihr mit diversen DeFi-Protokollen arbeitet, in der Welt herumblöken und am Ende darüber rumjeimern, dass jetzt die ganze Welt darüber Bescheid weiß, was ihr tut. So, und da, ich habe jetzt einen Punkt, den ich ursprünglich in unserer Liste, Alex, am Ende hat, den habe ich hier jetzt dahin gezogen. Da kommen wir nämlich zu einer anderen großen, so einer meta-unbequemen Wahrheit, finde ich, die ich da gern in dem Zusammenhang auch ansprechen wollte. Ist jetzt so ein bisschen pessimistisch, aber wenn ich, also mein persönlich großes Ziel mit so diesen Solid, diesen ordentlichen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Monero ist eigentlich eine flächendeckende Adoption von massenhaft aufgeklärten Menschen. Ja? Und da, wenn ich mich an andere ähnliche Entwicklungen, wenn ich die mir anschaue, dann bin ich da ein bisschen pessimistisch und frage mich, was wir besser diesmal machen können. Wir hatten die Open-Source-Bewegung, die eigentlich bis auf die Urgründe der IT-Bewegung zurückgeht, mit GNU, ja, mit Unix ist eigentlich das älteste Betriebssystem. Warum nutzen jetzt alle Leute Apple und Windows? Ja,
nur Apple ist auch Unix.
Ja, ja, gut. Point taken. Aber Krümelkackerei, es ist ein BSD-Derivat, aber egal. Und ist natürlich proprietär, etc. Ja. Warum, wenn Open Source die Menschen so empowert, ihnen so viel Kontrolle gibt, warum nutzen alle immer noch proprietäre Sachen? Bei allen Skandalen, die es gab. Dasselbe mit dem Internet. Das Internet war eigentlich ursprünglich als dezentrales Netz ausgelegt. Wenn jetzt heutzutage Cloudflare einen schlechten Tag hat, ist ein Großteil des Internets lahmgelegt. Ja, also und woher kommt das? Weil die Menschen neigen zu Convenience, die Menschen neigen zu Bequemlichkeit. Sie wollen, wie häufig ich auch bei Debatten um Bitcoin und Konsorten gehört habe, ja, für eine große Adoption braucht es in allererster Linie eine gute UX. Nein, es braucht dazu Aufklärung. Ja, und genau deshalb sprechen wir über diese unbequemen Wahrheiten, weil es braucht keine, also auch dasselbe lässt sich ja bei Monero sagen. Ich meine, die Monero flächendeckende Adoption, die ist ja jetzt auch nicht so weit fortgeschritten, soweit ich weiß. Gut, Monero ist anonym, deshalb, wer weiß das schon, nicht wahr? Aber ich denke, da ist auch ein Grund, ja, die ganzen Ansprüche, die mit Krypto zusammenhängen, sowohl die technischen als auch die wirtschaftsphilosophischen, die sind schwer. Das ist der, und da wird keine shiny App was dran ändern. Ja, da wird sondern beziehungsweise die wird eher den Blick davor versperren, dass das eben schwer ist. Ja? Und ich denke deshalb, jeder, der sich halt 2017 gab es doch diesen schönen Spruch, I'm in it for the technology, ja? Viel mehr sollten wir wieder diesen Spruch auch jetzt in dem noch nicht explodierenden Bullenmarkt berücksichtigen und dazu hinzufügen, I'm in it for the ideology. Wir müssen uns muss klar sein, diese finanzielle Freiheit, dass wir auch akzeptieren, dass wenn wir unsere Seed verloren haben, wir keinen Zugriff mehr drauf haben und so. Also, dass wir auch mit den Folgen auskommen können, ja, das muss uns viel mehr bewusst werden. Weil ansonsten, wenn wir wieder ein Unternehmen wie Google oder Apple oder Amazon dann das Heft in die Hand geben, ja, bastelt mal für uns eine tolle, convenient Bitcoin, Monero und Ethereum und sonst was App, womit wir unsere Funds verwalten können und zwischen Google Pay, Apple Pay, unserer Amazon-Kreditkarte und diesen Kryptowährungen das alles nahtlos tauschen können, dann wird das System irgendwann auch nicht mehr dezentral sein und die Versprechen in sich haben, die wir da drin sehen. Und Anonymität können wir uns dann auch an den Hut stecken. So, das ist sozusagen jetzt die bittere Truthbomb von meiner Stelle. Das Wichtigste ist Aufklärung und das persönliche Commitment, etwas Schweres wagen zu wollen. So.
Genau, ich bin da 100% bei dir. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben den Ethos von Bitcoin beibehalten, ja, die Ideale, die Bitcoin angestrebt hat. Ich finde das echt einen schönen Spruch, I'm in it for the ideology. Ja, weil das so das Transzendente ist, was die Technologie und die tatsächliche Implementierung von irgendeiner Theorie eben überschreitet, dass wir sagen, wir wollen zensurresistentes Geld, wir wollen dezentrales Geld, was nicht manipuliert werden kann, und wir wollen grenzenloses Geld, wir wollen digitales Geld, und dass wir uns da eben nicht so auf eine Implementierung verschießen und sagen, so, es muss jetzt aber Bitcoin BTC sein oder es muss Bitcoin Cash BCH sein oder auch Monero, ja, also zum Beispiel, du hast jetzt vorhin gesagt, ich bin ein Monero-Schill, und ja, das stimmt, ich habe sehr viel Monero-Merchandise, und auch als ich noch im Office in Berlin war, hat man das unweigerlich wahrgenommen, dass ich ein großer Fan von Monero bin, weil ich da Poster aufgehängt habe und so weiter. Das mag alles sein, aber letztendlich geht es mir vor allem um die Privatsphäre, um so Sachen wie zensurresistent, um Dezentralität, um finanzielle Souveränität auch. Und letztendlich muss ich mir das auch eingestehen, wenn Monero jetzt morgen, was weiß ich, sich von diesen Idealen, von diesem Ethos verabschiedet, dann ja, wird das halt eine bittere Pille zu schlucken sein, aber da muss man sich halt was Neues suchen oder das halt so forken, dass es nach wie vor die Ideale vertritt. Und ich denke, das ist so auch, ich denke, wir kommen jetzt hier an die Stunde dran, also auch zum Schluss, das ist so das, was wir alle mit nach Hause nehmen können. Gerade wenn es um die Werte von Bitcoin geht, dann, und auch Open Source. Ja, du hast jetzt zum Beispiel Linux angesprochen und all dieses ganze Open Source System, was ja natürlich ein bisschen unterrepräsentiert ist. Aber wir haben es letztendlich in der Hand, ob wir das benutzen wollen, ob wir diesen Schritt wagen wollen, da in die neue Welt zu gehen, weg von den Gatekeepern, die Microsofts und Apples und Googles und Amazons dieser Welt, und hin halt zu etwas, wo wir selber die Kontrolle in der Hand haben. Und ja, da sind Kryptowährungen eben genau in dieser Nische mit drin, die uns diese Werkzeuge an die Hand geben.
Genau. Und ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort. Da haben wir beide jetzt eine schöne Predigt gehalten.
Ja, da bleibt mir zum Abschied nur noch zu sagen, wir haben ja jetzt viele Thesen angesprochen und uns würde interessieren, was du darüber denkst. Deswegen komm auf unseren Discord-Server in den Podcast-Kanal und ja, schreib deine Meinung zum Thema jetzt zum Beispiel Fungibility in Bitcoin oder die Sache mit den Seed Phrases, ja, dass man zum Beispiel alle privaten Schlüssel schon auf einer Seite gelistet hat und so weiter und so fort. Das würde uns wahnsinnig interessieren und wir hoffen, dass wir da die Diskussion mit euch weiterführen können.
Genau. Und was kann man da dazu noch sagen? Ach ja, ihr könnt auch gern dazu schreiben, wenn ihr, wir haben noch einige unpopuläre Meinungen, ja? Also wir beide sind Freunde von Unpopular Opinions. Wenn ihr dieses Format mögt, schreibt es uns doch auch, weil wirklich, wir können, glaube ich, darüber noch auf jeden Fall noch eine Stunde füllen.
Ja, oder wenn ihr selber eine unpopuläre Meinung habt, dann könnt ihr die natürlich auch posten, dann unterhalten wir uns darüber. Ich denke, da kann man auf jeden Fall viel drüber lernen. Und nochmal zurück zu John Stuart Mill. Selbst wenn es dann letztendlich Meinungen sind, die wir letztendlich wieder verwerfen, hilft es trotzdem, ein solides Fundament für die eigene Weltanschauung zu bauen.
Genau. Sehr schön.
In diesem Sinne, wünschen wir euch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.